Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Privatdozent Dr. Jan-Erik Göker zum Thema Kardiologie Basics, Teil 1, EKG. Viel Spaß beim Zuhören.
Lieber Jan, wir haben ja schon ein paar Mal hier bei dir zusammengesessen und, also nicht nur hier, aber auch woanders, und haben zusammengesessen und haben über kardiologische Themen gesprochen. Du bist ja hier in Wuppertal Chefarzt in der Kardiologie und heute haben wir uns vorgenommen, mal so ein paar Basics zu thematisieren. Das ist ja heutzutage gar nicht trivial, weil ja bei der ganzen Zusatzdiagnostik, die man zur Verfügung hat, manchmal ja auch die basalen Dinge verloren gehen. Und für mich ist das sicherlich auch nochmal eine gute Sache, auf bestimmte basale Dinge zurückzukommen. Wir haben uns das EKG vorgenommen heute. Da würde man ja denken, jeder Arzt müsste eigentlich in der Lage sein, EKG zu lesen, zumindest ganz basal. Trotzdem haben wir es nochmal vorgenommen. Ja, nochmal, bevor ich es vergesse, nochmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Habil. Lass uns nochmal reingehen in das Thema EKG. Warum denkst du, dass es notwendig ist, dass jeder Arzt eigentlich in der Lage sein sollte, ein EKG zumindest basal zu befunden? Wo hat das so eine Rolle noch?
Ja, erstmal vielen Dank, Kai. Also das EKG ist und bleibt und war immer eines der wichtigsten Diagnostiken in der Kardiologie, glaube ich. Und nicht nur in der Kardiologie, sondern in der gesamten inneren Medizin, weil uns das EKG so viel Aussagen gibt über den Zustand nicht nur des Herzens, sondern vielleicht auch sogar des Kreislaufs. Und es ist einfach abzuleiten, es ist eine schnelle Diagnostik, die uns sofort zur Verfügung steht. Und mit etwas geübtem Blick kann man relativ schnelle Schlüsse und klare Schlüsse aus diesem EKG ziehen. Und es hat auch weitreichende Konsequenzen, wie du ja auch weißt, in der Neurologie mit dem Vorhofflimmern und der Schlaganfallgefahr. Sodass ich denke, dass das EKG eigentlich ein bisschen unterschätzt wird heutzutage in der Diagnostik. Es wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, außer vielleicht in geübten kardiologischen Händen. Und daher denke ich, dass es ruhig nochmal aus der Schublade hervorgeholt werden soll. Und da gibt es ja auch gute Tools und Möglichkeiten, auch Online-Tools, denen man sich da bedienen kann und die das Ganze, wo man sich Hilfe holen kann zur Interpretation des EKGs.
Genau, also eigentlich wird ja jeder, der im Krankenhaus aufgenommen wird, kriegt ja ein EKG standardmäßig. Und dann habe ich das Gefühl, wie du gerade gesagt hast, dann verschwindet das so ein bisschen in den Akten. Und du hast auch einen anderen Punkt angesprochen, Digitalisierung, KI. Es gibt ja die Möglichkeit, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch die EKGs befunden zu lassen. Wie ist da so deine Erfahrung mit? Also wird das schon eingesetzt und wird das in Zukunft so sein, dass man sich die gar nicht mehr anguckt, die EKG-Aufzeichnung, sondern dass die KI dann sagt, so und so ist das?
Ich glaube schon, dass das so kommen wird. In manchen Bereichen ist das auch schon so. Da gibt es große Firmen, die das auch schon anwenden, wo das alles professionell und digital interpretiert wird. Das kann sicher eine gute Hilfe sein, aber wie so oft bei diesen neuen Techniken, bei diesen neuen Möglichkeiten, sollte man trotzdem versuchen, auch die Basics weiter zu beherrschen. Das ist ja ganz ähnlich wie bei der Auskultation des Herzens. Das macht auch kaum noch jemand. Jeder verlässt sich jetzt auf eine Echokardiographie, auf einen Ultraschall. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch, macht auch Sinn, sich da dem Zeitgeist oder der modernen Technik anzupassen. Nur wenn am Ende gar keiner mehr auskultieren kann und keiner mehr auch individuell ein EKG, EKG-Veränderungen zu analysieren, dann sehe ich da auch eine große Gefahr. Von daher plädieren wir immer dafür bei uns in der Klinik hier, dass jeder sich intensiv mit dem EKG beschäftigt, auch mit EKG-Veränderungen beschäftigt, mit EKG-Verlaufskontrollen beschäftigt. Warum verändert sich ein EKG unter speziellen Medikamenten? Was ist da die Gefahr? Das sind ja auch alles so Themen, die man im Hinterkopf haben muss und die man wissen muss, wenn man Medikamente verabreicht. Und dazu muss man zumindest die Grundkenntnisse zur Interpretation des EKGs haben.
Auch wenn das jetzt für den einen oder anderen trivial klingen mag, wie näherst du dich einem EKG? Also wenn wir jetzt mal wirklich in medias res gehen, was guckst du dir an und was würdest du jedem Kollegen, jeder Kollegin empfehlen, sich beim EKG, beim Standard-EKG, das bei der Aufnahme gemacht wird, zu schauen?
Also das Wichtigste ist eigentlich, und so wird es auch in den meisten Kliniken gemacht, dass man sich ganz ganz strategisch und ganz konzentriert daran gibt, dass man sich erstmal auf den Rhythmus fokussiert. Was für einen Rhythmus haben wir? Haben wir einen Sinusrhythmus oder haben wir einen Ersatzrhythmus, ein Vorhofflimmern, eine Tachykardie, eine Bradykardie? Was haben wir für einen Rhythmus? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist dann nach der Herzfrequenz. Sind wir eben bradykard, tachykard? Sind wir normofrequent? Und die dritte Frage ist dann der Lagetyp. Was für einen Lagetyp haben wir? Das sind so quasi die ersten drei Fragen, die bei jeder EKG-Befundung erstmal beantwortet werden müssen. Und dann geht es ein bisschen ins Detail rein. Da sind natürlich unsere Elektrophysiologen noch sehr drauf spezialisiert. Da geht es an Überleitungszeiten. Also wie sind die Überleitungszeiten vom Sinusknoten bis in den Ventrikel? Das kann man ja alles im EKG ablesen. Haben wir Blockbilder? Haben wir AV-Blockierungen? Haben wir da Probleme einfach in dieser Erregungsausbreitung am Herzen? Das kann man ja gut am EKG sehen. Oder haben wir Probleme bei der Erregungsrückbildung? Also haben wir sogenannte Erregungsrückbildungsstörungen, die eventuell dann Hinweis geben können für Durchblutungsstörungen am Herzen. Also erste Frage ist immer, was für eine Art von Rhythmus haben wir, was für eine Herzfrequenz haben wir, was für einen Lagetyp haben wir und dann sich auf Überleitungszeiten, auf Erregungsrückbildungsstörungen zu konzentrieren, weil die können uns auch viel Aussage geben gegen, darüber, ob das Herz gesund ist oder nicht.
Ja, super, das ist ja schon mal eine gute Richtlinie. Was hat das mit dem Lagetyp auf sich? Also da habe ich auch in meiner, kann ich mich erinnern, in meiner Ausbildung habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber was hilft uns das, den Lagetyp zu bestimmen?
Also der Lagetyp ist erstmal beschreibend. Erstmal hilft er einfach nur zur Beschreibung des Herzens. Es kann sein, dass im Laufe der Zeit auch bei alternden Herzen, bei alternden Leitungssystemen, dass es da zu Veränderungen des Lagetyps kommt und zur Verlangsamung der Herzfrequenz, zu Schenkelblockierung oder ähnlichem. Und das kann man dann am Lagetyp auch nachweisen. Also deswegen ist es eine additive, ganz gute Information, wo wir stehen, ob wir Veränderungen über die Zeit sehen. Und deswegen gehört das zu jeder guten EKG-Befundung dazu.
Aber das heißt, das ist eigentlich eine elektrische Qualifizierung, sondern es hat nichts damit zu tun, dass das Herz irgendwie anders liegen würde. Das ist eine sehr neurologische Frage jetzt gewesen. Es gibt ja unterschiedliche Formen von EKGs. Es gibt ja das 12-Kanal-EKG, es gibt ja sogar ein Kanal, also wenn man jetzt auch über die Smartwatches und über die Devices spricht, gibt es ja unterschiedliche Formen der Ableitung. Warum ist es wichtig, bestimmte Formen zu haben? Also, oder sag mal, wo sind die Limitierungen und die Stärken der unterschiedlichen Formen des EKGs?
Genau wie du sagst, also der Klassiker ist ja das 12-Kanal-EKG, das ist für uns essentiell wichtig, wo die verschiedenen Ableitungen, also die Ableitung 1, 2, 3 von Eindhoven, dann AVL, AVR, AVF von Goldberg und die Brustwandableitung nach Wilson quasi beinhaltet sind. Und das 12-Kanal-EKG ist der Goldstandard, das muss man sagen. Dann gibt es eben noch so Ein-Kanal-EKGs, die man an Smartwatches oder Ähnlichen hat, auch manchmal im Notarztwesen. Und dann gibt es natürlich noch Langzeit-EKG, Belastungs-EKG, ähnliche Sachen. Aber 12-Kanal-EKG können wir am besten sehen, ist am Herzen eine Rhythmusstörung vorliegend, ist ein Hinweis auf eine Durchblutungsstörung vorliegend. Das gibt uns die meisten Informationen. Das Ein-Kanal-EKG kann eigentlich fast nur helfen zu sehen, ist es rhythmisch oder nicht rhythmisch oder haben wir dramatische Rhythmusstörungen hier zu erkennen oder sind die hier zu sehen. Aber es ist eigentlich nicht ausreichend, um die komplette Diagnostik, die komplette EKG-Diagnostik beim Patienten zu machen. Es ist ein gutes Tool und auch wie es sich verbreitet, sehen wir, dass es eine gute Hilfe ist. Aber die komplette kardiologische Diagnostik kann man eigentlich nur im 12-Kanal-EKG sehen, weil da das komplette Herz einmal elektronisch abgebildet wird.
Jetzt bin ich ja Neurologe und habe viel mit neurologischen und auch psychiatrischen Medikamenten zu tun. Stichwort Neuroleptika, Stichwort Antidepressiva. Das hat so ein bisschen historische Gründe natürlich auch, aber in letzter Zeit ist ein Begriff, der so sehr viel Bedeutung gewonnen hat, einfach die Verlängerung der QTC-Zeit. Da wollte ich dich nochmal fragen, erstens, wie misst man das? Also wie stellt man das fest? Und zweitens, warum hat das aus deiner Sicht als Kardiologe, warum hat das Bedeutung, die Verlängerung der QTC-Zeit?
Also gibt verschiedene Zeiten, die man ja am Herzen messen kann. Da gibt es auch noch diese ganz alten, also wer sich die Zeit nehmen möchte, die alten Möglichkeiten mit so speziellen Vorrichtungen, das auch zu tun. Und dann gibt es auch altersadjustierte Vorgaben, wie lang halt der QRS-Komplex sein sollte, die AV-Zeit sein sollte etc. und auch die QT-Zeit. Das Long-QT-Syndrom ist eine gefürchtete, angeborene Ionenkanalstörung. Da gibt es ja verschiedene Long-QT, Short-QT, Brugada-Syndrom und. Aber das Long-QT-Syndrom ist in dem Sinne gefährlich, weil es eben durch Medikamente provoziert werden kann. Also es kann sein, dass man ein Long-QT-Syndrom hat, was aber irgendwie unter Kontrolle ist, und durch spezielle Medikamente kann es dazu kommen, dass das dann exazerbiert, würde ich mal sagen, und dann kommt es zum gefährlichen Kammerflimmern, Kammertachykardien. Das sieht man nicht so selten, weil unterschätzt wird, dass Neuroleptika oder aber auch spezielle Antidepressiva, Psychopharmaka im Generellen, auch in Kombination mit Antibiotika dann zu dieser Katastrophe führen können. Katastrophe deswegen, weil es ja oft dann auch jüngere Menschen trifft, vorher nicht bekannt erkrankte Menschen trifft, aus heiterem Himmel. Und das hatten wir jetzt auch gerade bei uns in der Klinik vor einigen Wochen, sodass das schon ein ganz dramatischer Zustand ist, wenn es zum plötzlichen Herztod kommt und die Patienten oder Patientinnen reanimiert werden müssen. Also sollte man sich überlegen, bei allen Psychopharmakern, die man einnimmt, erstens vertrage ich die, gibt es da irgendwelche Hinweise in der Familie vielleicht für plötzliche Herztode oder für Rhythmusstörungen? Im Notfall muss man sich dann auch einmal klar beim Kardiologen, beim Rhythmologen durchchecken lassen oder nochmal gegenchecken lassen. Aber ein nicht zu unterschätzendes Phänomen ist das, vor allem das Long-QT-Syndrom, was eben durch Medikamente dann richtig an Dramatik gewinnen kann.
Was für ein Prozedere würdest du da empfehlen? Also angenommen, man hätte einen eigentlich herzgesunden Menschen, der auch eine leere Familienanamnese hat. Würdest du dann sagen, wenn man jetzt sich entscheiden sollte, von psychiatrischer oder neurologischer Seite ein Medikament einzusetzen, würdest du sagen, man würde dann einfach vor Beginn der Medikation und nach Beginn der Medikation kardiologische Kontrollen machen, EKG-Kontrollen machen, oder?
Also ich denke, hier sind EKG-Kontrollen am effektivsten. Das muss man nicht immer, kann auch ein guter Hausarzt, ein guter Internist oder Allgemeinmedizinerin machen. Das muss einfach, sollte gemacht werden vorher und nachher, genau wie du sagst. Wenn es ein Patient oder eine Patientin ist, die schon kardial vorerkrankt ist, dann soll es allerdings vielleicht in kardiologischer Hand sein. Es gibt ja auch manche Medikamente, die man aufsättigen muss. Das heißt, wir beginnen mit der niedrigen Dosis, die werden dann aufgesättigt. Und da kann es auch immer wieder mal zu Problemen kommen mit der QT-Zeit und mit dann daraus resultierenden Herzrhythmusstörungen, die dramatisch sein können. Von daher muss da schon ein geübter Blick drauf sein. Und wenn in der Familienanamnese plötzliche Herztode, ungeklärte Herztode sind, dann muss man wahrscheinlich zum Spezialisten gehen, gegebenenfalls sogar eine genetische Analyse machen lassen, um zu schauen, ob hier eine Prädisposition besteht, die halt dann in Kombination mit manchen Psychopharmaka, die einfach extrem notwendig sind zur Behandlung der Grunderkrankung, dann bedacht werden müssen. Das ist schon extrem wichtig. Und man muss vielleicht auch daran denken, dass man manche Psychopharmaka dann auch nicht mischt mit Antibiotika. Da gibt es ja auch immer verschiedene Bereiche, die dann einfach immer im Hinterkopf sein müssen, wenn es zum Einsatz kommt.
Du hast gerade schon, oder ich habe gerade schon die QTC-Zeit thematisiert. Du hast gerade schon vom QRS-Komplex gesprochen. Wenn wir jetzt schon mal beim Thema basale Kardiologie sind, die unterschiedlichen Elemente, also P-Welle, QRS-Komplex, ST-Strecke, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was diese Elemente repräsentieren im EKG?
Also mit der P-Welle beginnt ja quasi der Sinusknoten mit der Erregung, und die wird dann über den AV-Knoten auf die Kammer übertragen. Der Sinusknoten ist der Taktgeber des Herzens. Da gibt es spezielle Leitungsbahnen in den Vorhöfen, erst rechts, dann links. Und das trifft sich dann im AV-Knoten, weil es sonst verschiedene Strukturen zwischen der Kammer und dem Ventrikel gibt, die eben nicht leitend sind, außer dieser AV-Knoten. Und dann kommt es zur Weiterleitung über den AV-Knoten, das Hissche Bündel, die Tavara-Schenkel bis in die Purkinje-Fasern, und am Ende wird der Ventrikel im besten Fall synchron dann auch aktiviert, sodass es zu Kontraktionen kommt. Da kann es in jedem Bereich, also Sinusknoten, Überleitung, AV-Knoten, Tavara-Schenkel, überall kann es da zu Blockierungen kommen, zu Verzögerungen kommen und zur Ausbildung von Rhythmusstörungen, die bedrohlich sind oder nicht bedrohlich, zu einer Herzschwäche kommen, die bedrohlich ist oder nicht bedrohlich. Und im EKG muss man sich auf Vorhofebene vor allem auf diese PQ-Zeit erstmal konzentrieren. Ist die vielleicht verlängert? Kann das darauf hindeuten, dass die eine AV-Blockierung vorliegt oder sich andeutet? Das kann auch mit der im Laufe der Zeit schlimmer werden. Wo wir am Anfang einen AV-Block ersten Grades haben, kann mal ein AV-Block zweiten oder dritten Grades daraus entstehen. Einfach auch durch Alterungsprozesse des ganzen Systems. Und der QRS-Komplex ist halt sehr sensibel, wenn es da Auffälligkeiten gibt in der Erregungsausbreitung des Ventrikels. Der macht halt die meiste Pumpleistung, die höchste Kontraktion. Der kann im akuten Infarkt zum Beispiel sehr auffällig werden, wenn es plötzlich ein Linkschenkelblock darstellt. Ein neuer Linkschenkelblock ist hochverdächtig für das Bestehen eines akuten Infarktes. Deswegen wird er so besonders, sehr besonders wichtig. Außerdem kann es zu Blockierungen oder zur Verbreiterung des QRS-Komplexes können Zeichen sein, dass die beiden Ventrikel nicht mehr synchron arbeiten. Das heißt, dass die Kontraktion nicht mehr voll von beiden Ventrikeln gleichzeitig durchgeführt wird. Da gibt es auch verschiedene Therapieoptionen dann. Und die Erregungsrückbildungsstörung dann, die wir gerade schon angesprochen haben, das ist die ST-Strecke. Eben da gibt es ja Senkungen oder Erhöhungen. Die weisen halt auch vor allem auf eine Durchblutungsstörung des Herzens dann hin.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich gerade gefragt, es hören ja viele jüngere Kolleginnen und Kollegen zu. Was würdest du denen eigentlich so raten, also um diese Modalität EKG gut zu erfassen? Also gibt es irgendwie so Tipps, wie du sagst, dass man das gut lernen kann? Würdest du zum Beispiel Kurse empfehlen oder so? Wie hast du das gemacht?
Also bei mir war das damals noch so, dass man dann alle EKGs des ganzen Hauses befunden durfte. Und am Ende wurden die dann mit dem Oberarzt besprochen. Das gibt es wahrscheinlich nur in wenigen Kliniken. Das wird gar nicht mehr so exzessiv durchgeführt. Aber natürlich, wie meistens, muss man viel sehen, viel gesehen haben. Ein Grundkurs, um sich die Grundkenntnisse anzueignen, ist sicher nicht schlecht. Es gibt auch ganz gute Literatur dazu oder auch Online-Tools, die angeboten werden, wo man sich selbst testen lassen kann. Aber ich glaube, im Endeffekt hilft am meisten, dass man im tagtäglichen Ablauf sich immer wieder die EKGs anguckt und mit jemandem, der schon erfahrener ist, das Ganze dann kurz bespricht oder sich da weiterbringen lässt. Man muss einfach ganz viel gesehen haben und sich intensiv damit beschäftigen. Dann ist es auch keine Raketenwissenschaft am Ende des Tages.
Ich muss ja sagen, ich finde immer so ein paar Parallelen zur EEG-Diagnostik bei uns Neurologen. Auch da ist ja das Gleiche. Früher hat man ja mit Schubkarren sozusagen die ganzen Papierstapel durch die Klinik geschoben. Aber ja, genau. Also es ist alles ein bisschen einfacher geworden aufgrund der Digitalisierung. Du hast vorhin noch die Modalität des Langzeit-EKG und des Belastungs-EKG angeführt. Wo helfen uns diese Untersuchungen weiter? Wann sind die initiiert?
Also das Langzeit-EKG halten wir nach wie vor auch bei uns in der Klinik für sehr wichtig und sehr essentiell. Oftmals haben wir es auch mit Rhythmusstörungen zu tun, die nur intermittierend, also ab und zu auftreten. Oder wir haben den Verdacht, da könnte eine Bradykardie, eine Tachykardie vorliegen. Oder wir haben einen Patienten, der hat mal einen Schlaganfall gehabt, aber wir haben keinen richtigen Grund, warum ein Schlaganfall aufgetreten ist. Kann vielleicht Vorhofflimmern vorliegen, das ab und zu mal auftritt, dieses sogenannte paroxysmale Vorhofflimmern, anfallsartig. Und das muss man ja einfach alles mal dokumentieren. Und man muss vor allem bei der Vielzahl von Rhythmusstörungen, die es gibt, die einmal gut dargelegt haben, um sie gut und effektiv behandeln zu können. Deswegen hat das Langzeit-EKG auch speziell bei uns einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wir haben zwar auch eine telemetrische Überwachung auf den Stationen, aber das Langzeit-EKG nimmt einen ganz wichtigen Teil an, um Rhythmusstörungen zu identifizieren, um Patienten herausfiltern zu können, was für eine Rhythmusstörung haben sie denn überhaupt oder sind sie gefährdet, eine zu entwickeln. Von daher ist dieses Tool extrem wichtig. Der Stellenwert der Ergometrie des Belastungs-EKGs hat deutlich abgenommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es wurde eigentlich gebraucht, um so eine Art von Ischämie-Diagnostik zu machen, also um zu sehen, ob der Patient, die Patientin unter Belastung EKG-Veränderungen entwickelt, die darauf hindeuten könnten, dass da eine Durchblutungsstörung vorliegt, also der Verdacht auf eine KHK. Es ist aber nicht so spezifisch und nicht so sensitiv wie mittlerweile andere Verfahren, wie das kardiale MRT oder die Stressechokardiographie, sodass es in vielen Bereichen nicht mehr gemacht wird. Ich halte es trotzdem für ein nützliches Tool, auch bei jüngeren Patienten mal zu gucken, wie sie sich belasten können oder bei Patienten zu sehen, wenn sie sich belasten, treten denn dann typische Beschwerden auf oder ähnliches. Das heißt, ich benutze es immer noch mal immer wieder bei unseren Patienten, aber ist sicher nicht mehr in das First-Line-Diagnostikum. Das muss man ganz klar sagen. Aber vielleicht auch im ambulanten Bereich doch eine wichtige Unterstützung, um zu sehen, wo stehen wir denn gerade. Haben wir einen Patienten, der sehr, sehr gefährdet ist, weil er sofort EKG-Veränderungen entwickelt, sofort eine Blutdruckentgleisung entwickelt bei kleinster Belastung oder typische Beschwerden? Oder kann die Belastung erstmal bis 150, 200 Watt durchgeführt werden und man sieht da erstmal nichts Dramatisches? Dann kann man erstmal so ein bisschen Entwarnung geben.
Du hast gerade angedeutet, die Patientinnen und Patienten hier bei euch, die sind häufig an der Telemetrie angeschlossen. Das sind so drahtlose Systeme. Also fungieren die vom Stellenwert genauso wie jetzt ein Langzeit-EKG, würdest du sagen? Also haben die genauso viele Ableitungen und so weiter oder ist das ein Unterschied?
Nee, es ist sehr ähnlich wie ein Langzeit-EKG. Die können damit auch rumlaufen, die Patienten, über die Station, sollten die Station nur nicht verlassen, weil sonst dann die Überwachung quasi nicht mehr gewährleistet werden kann. Aber es sind viele Patienten, die wir haben, die auch von der Überwachungsstation, von der EMC-Station oder Intensivstation runterkommen, die man aber gerne noch ein paar Tage unter Kontrolle haben möchte, denen wir das anbieten und die wir damit versorgen. Es hat einen ganz ähnlichen Wert wie ein Langzeit-EKG, hat noch ein paar diagnostische Tools, man kann auch ein paar mehr Sachen ausmessen oder überprüfen und hat eine schnellere Überprüfung hier. Aber sonst ist es sehr, sehr ähnlich und ist eine große Unterstützung für uns bei allen Patienten, die auch immer wieder mal Rhythmusstörungen haben können, nach Herzinfarkten beispielsweise oder nach einer Kardioversion, wo man versucht hat, das Herz von dem Vorhofflimmern in richtigen Rhythmus zu bringen. Oder bei Patienten, wo man vermutet, na, da könnte auch doch mal eine Bradykardie sein. Und von daher ist es eine ganz wichtige Unterstützung.
Erlaubt mir bitte noch eine Frage als Neurologe. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wir Neurologen wollen ja immer gerne wissen, liegt denn Vorhofflimmern vor oder nicht? Das hat ja dann auch wichtige Konsequenzen für die weitere Therapie. Wie ist das mit dem Event-Recorder, mit dem oder diesen Loop-Recordern? Wo würdest du die einordnen? Wo setzt du die ein? Wie stehst du zu diesen Devices?
Also Event Recorder ist immer so ein bisschen Politikum auch, weil sie nicht so gut reimbursed werden, wie es vielleicht notwendig wäre. Grundsätzlich sind sie ein gutes Tool bei allen, ja, sagen wir mal, bei solchen Themen wie kryptogener Schlaganfall. Man weiß nicht genau, hat die Patientin Vorhofflimmern vielleicht? Und müssen wir hier einfach mit Vorhofflimmern ausschließen, detektieren? Oder unklare Synkopen, immer wieder unklare Synkopen und alles andere ist schon abgeklärt worden. Also sowohl von neurologischer Seite als auch kardiologischer Seite gibt es keinen Hinweis für irgendeinen Ansatz hier. Und in solchen Fällen ist natürlich schon sehr wichtig zu wissen, was ist genau los. Da hilft der Event-Recorder, da kann er gut helfen, da kann er eine Überwachung für bis zu 2 Jahren sein. Er kriegt sich ein bisschen Konkurrenz jetzt durch diese neuen Smart-Devices, das muss man ganz klar sagen, die sind teilweise so gut und haben so gute Qualität, dass man da auch schon viel von ableiten kann, sodass ich nicht genau weiß, ob wir heute in 5 oder 10 Jahren noch diese Event-Recorder in dieser Form, in dieser Masse haben. Aber grundsätzlich gibt es einfach viele Patienten, da hat man nicht auf den ersten Blick die Diagnose oder da ist man halt, steht man so ein bisschen vor der dunklen Wand und weiß nicht genau, wie es weitergeht. Und da können sie schon wirklich helfen. Und bei solchen dramatischen Sachen wie beim Schlaganfall und fraglichem Vorhofflimmern, mit den Konsequenzen, die dazukommen, ist es schon ein ganz wichtiges Tool und Device und wird auch von uns regelmäßig verwendet.
Das heißt, das ist ein Gerät, das kontinuierlich den Herzrhythmus aufzeichnet, im Gegensatz zu den Smartwatches, die ich jetzt kenne, da muss man ja sozusagen aktiv den Rhythmus, die Rhythmusaufzeichnung aktivieren, damit das überhaupt erfolgt. Okay. Puh, ja, das war ein schneller Ritt, Jan, durch dieses Thema EKG, aber ich fand es sehr, sehr spannend und auch nochmal wichtig, das zu thematisieren, eben weil ich das Gefühl habe, dass solche Sachen im Alltag schnell mal vergessen werden. Danke dir und ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal über ein kardiologisches Thema sprechen.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.